ARD.
MDR Kultur trifft Menschen von hier. Steckbrief.
So geht es hier immer los mit Name.
Paul Ludwig Smatschnik.
Ist es Ihnen wichtig, den sage ich immer Paul Ludwig jetzt weiter oder Paul Smatschnik, wie ist es?
Paul.
Paul. Geburtstag?
17. Mai 1957.
Geburtsort?
Kelheim.
Profession?
Regisseur und Produzent.
Was treibt Sie an?
Gemeinsam mit anderen etwas zu schaffen, was idealerweise bewegt, herausfordert und zum Nachdenken anregt.
Wo fühlen Sie sich zu Hause?
Kein bestimmter Ort, eher bestimmte Menschen oder Menschen ganz allgemein, mit denen man sich wohlfühlt, die man liebt. Und ja, überall da, wo man emotional angesprochen, herausgefordert wird, das kann durchaus auch im Kino sein, im Konzertsaal, in der Oper, im Museum. Also kein bestimmter Ort, eher intensive menschliche Begegnungen.
Welche Musik hat Sie jüngst berührt?
Gerade wieder heute Morgen die Goldberg-Variation von Bach und insbesondere die Aria da Capo. Das ist die Wiederholung der Aria nach der 30. Variation. Eigentlich genau genommen die Wiederholung der Aria zu Beginn der Goldberg-Variation, aber dennoch nach diesem ganzen Zyklus eine völlig andere, weisere, klügere, tiefergehende. Und die höre ich besonders gern von der Pianistin Xuxa Mei.
Welches Buch hat Sie zuletzt bewegt?
Von Paul Auster, Baumgartner.
Und wie beginnt der Tag?
Normalerweise mit Deutschlandfunk und zwei Tassen Cappuccino und ein Brötchen.
Und jetzt haben Sie vorneweg so normalerweise gesagt. Es ist ja so, als gäbe es auch noch andere Varianten.
Manchmal ein schnelles Hetzen von Badezimmer zum Auto und auf den Flughafen oder zum Bahnhof, wenn man früh weg muss. Und
okay, das Leben, wie das Leben ist. Postmatschny. Nun ist der Film in der Welt über den Maler Michael Triegel und über seine jahrelange Arbeit an der Mitteltafel für den Kranach-Altar im Naumburger Dom. Damit ist es nun auch für Sie unübersehbar. Stelle ich mir vor, dass diese Arbeit, die Jahre gedauert hat, an diesem Film nun wirklich vorbei ist. Wie geht's Ihnen? Sind Sie stolz oder erleichtert oder leer? Oder sind Sie jemand, der leidet, wenn er seine Arbeit nochmal anschauen muss im Kino? Oder lieben Sie das? Wie ist es gerade so?
Zunächst mal ist es eine große Erleichterung natürlich. Nach so langer Zeit, wo es auch zwischendurch Phasen gab, wo wenig passiert ist, bis gar nichts passiert ist, nach so langer Zeit abgeschlossen zu haben, die Vorabpremieren erfolgreich hinter sich gebracht zu haben und jetzt zu wissen, dass es regulär im Kino läuft, deutschlandweit in 66 Kinos in der ersten Startwoche, was für einen Dokumentarfilm eine ganz beachtliche Menge ist. Also es ist Zufriedenheit und Erleichterung in allererster Linie. Und wenn ich ihn jetzt so bei den Vorabpremieren wieder gesehen habe, dann war die ersten Male ist eher so der kritische Blick, wo man dachte, nee, hier und an den dieser Stelle und dort hätte ich gerne doch noch was geändert. Oder vielleicht hätte ich das kürzen, verlängern, wie auch immer machen sollen. Aber das geht, glaube ich, jedem so. Das geht auch Malern so, das geht wahrscheinlich auch Michael Triegel so, wenn er Bilder von sich sieht, die er jahrelang nicht betrachtet hat. Also es gibt so ein schönes Wort von David Fincher, Filme sind nie fertig, man muss sie aufgeben, verlassen. Und beim Filmemachen ist es wirklich so, irgendwann ist einfach Schluss, irgendwann ist ein Sendetermin oder ein Kinorelease und dann bis dahin muss man sie verlassen haben.
Jetzt bin ich gespannt. Gibt es denn eine Stelle, die Ihnen da spontan einfällt, wo Sie gesagt haben, wo es so ein bisschen wehgetan hat, wo Sie gedacht haben, da hätte ich lieber verlängert oder das hätte ich lieber rausgeschmissen oder was ich... Braucht es die Szene beim Fleischer, wo er da die Beinscheiben bestellt und dann sieht man aber dann den Kopf vom Widder da? Oder?
Na, es gibt die Szene beim Fleischer, hätte ich gerne verlängert, aber das war zeitlich einfach nicht möglich. Es gab nämlich da ganz plötzlich noch ein spannendes Gespräch zwischen dem Verkäufer hinterm Tresen, der erzählt hat, wie er mit dieser ganzen Geschichte umgeht, mit der Heilsgeschichte. Und der Austausch mit Michael Triegel war wunderbar, nur hat das so ein großes Thema aufgemacht, das hätte man ausführlich behandeln müssen. Mhm. Und das war ein Moment, wo ich mir dachte, das sollte ich nochmal von vorne anfangen mit dem Schnitt etwas ausführlicher noch einbauen. Ein anderes Thema ist, dass der Naumburger Dom ist, wie wir wissen, Peter und Paul gewidmet, und Michael Triegel hat auf der Mitteltafel zwei Figuren, Petrus und Paulus, porträtiert, nämlich Modelle gesucht und gefunden. Ein Rabbi an der Klagemauer in Jerusalem, also 2 Jahre bevor er den Auftrag bekam, da hingereist war. Und der andere war ein Bettler, den er irgendwo auf den Stufen einer Kirche in Rom entdeckt hat und porträtiert hat, weil er ihn so in seiner ganzen Erscheinung so beeindruckt hat. Und die interessante Geschichte ist, dass das hat er natürlich auch beim Arbeiten und beim Malen immer wieder erzählt, wie diese Begegnung war, wie er ihn von unten, eher tiefer sitzend als der Bettler, von unten und ihm eine gewisse Würde dadurch auch gebend porträtiert hat und wie ihn auch bezahlt hat für die Tatsache, dass er im Modell stand. Und das alles hätte ich mit dem Wissen von heute gerne etwas ausführlicher im Film gemacht, weil wir nämlich seit Ende Oktober, Anfang November wissen, dass eben dieser Bettler, den er in Rom porträtierte, in der Pandemie auf dem Petersplatz erfroren und verstorben war und dann auf Wunsch von Papst Franziskus auf dem Campo Teutonico begraben wurde, weil er, wie sich herausstellte, Deutscher war. Und er ist also jetzt auf diesem kleinen deutschen Friedhof im Vatikan. Und wie wir wissen, ist ja jetzt der Altar von Michael Triegel und Lukas Cranach, nachdem er nicht mehr im Vescovo stehen darf, in den Vatikan, ins Herzstück des Katholizismus gebracht worden, in eben diese Kirche Campo Teutonico. Und das Grab des Bettlers liegt jetzt Wand an Wand mit dem Altar, auf dem er als Petrus verewigt ist. Das ist schon eine unglaubliche Geschichte. Die hätte ich, wenn ich das gewusst hätte, natürlich anders ausgebaut.
Ich spüre, wie verbunden das klingt, wenn Sie das sagen. Also Sie haben den Film gemacht, Sie haben nicht den Altar gemalt und Sie sind dem Bettler also so nicht begegnet. Und es ist diese Geschichte, und also ich höre so raus, wie eng dieses, also das Filme machen und die Entstehung des Bildes, wie eng mir das scheint, was Sie da mit dem Michael Triegel gemacht haben. Das heißt, wenn Sie da vor dem Altar stehen, sind Sie da auch so ein bisschen, wie soll ich jetzt sagen, was ist das richtige Wort? Identifiziert? Ist das auch so ein bisschen?
Ja, man hat zwar
ist diese Maria, da ist sie auch so ein bisschen ihre?
Man hat es ja über so eine lange Zeit verfolgt und man hat so unendlich viel sich darüber ausgetauscht und Michael Triegel darüber erzählen und reflektieren hören während dieses ganzen jahrelangen Prozesses. Und natürlich ist das irgendwie wie Teil der eigenen Geschichte ein bisschen geworden. Nicht? Der Film fängt ja damit an, dass Michael Triegel seine Tochter Elisabeth als Modell für die Maria porträtiert. Und ich kenne sie seit langer, langer Zeit. Sie war genauso wie meine Kinder an der Thomasschule mehr oder weniger zur selben Zeit in Leipzig. Und daher kenne ich auch Michael Triegel schon sehr lange. Wir sind uns auch quasi freundschaftlich verbunden. Und dadurch hat man natürlich eine gewisse Nähe zu diesen ganzen Geschichten und die den Altar umfangen und die den Modellen, die für Michael Modell saßen, bis hin zu dem kleinen Jungen aus Procida, ne, auf der kleinen Insel vor Neapel. Das sind alles eine Fülle von Geschichten, ganz zu schweigen von den vielen Details, die auf der Predella Vorder- und Rückseite noch zu sehen sind.
Predella könnten Sie mal übersetzen, glaube ich.
Die Predella ist im Prinzip das, was direkt auf der Altarmensa, als in diesem Falle in der Quertafel, liegt, auf der dann die Hauptaltartafel, die Mitteltafel und die Seitenflügel von Lukas Cranach in diesem konkreten Fall aufgesetzt sind. Und die Predella erzählt im vorderen Teil, also der Altarmensa, dem Priester und der Gemeinde zugewandten Teil, sozusagen die Vita Christi, und auf der Rückseite, wo der Auferstandene abgebildet ist,
sozusagen die Pointe.
Genau, ja. Es ist das Grabtuch und das offene Grab.
Der Blick ins Grab, ja. Mhm. Michael Triegel macht in dem Film Andeutungen, dass es für ihn stimmungsmäßig an der Seele auch sehr dunkel werden kann. Und so beiläufig, wie er das sagt, klingt das ganz schön ernst. Haben Sie mit der Arbeit an diesem Film auch Tage erlebt, wo Sie an allem so düster gezweifelt haben?
Also ich, was mich betrifft, ja, an meiner Arbeit habe ich sehr wohl gezweifelt, immer wieder in dem Prozess des
Ganzen. Aber an Triegel nicht, ne?
An Michael Triegel habe ich nie gezweifelt, weil ich einfach seine Kunst kenne und schätze und weiß, was für ein unglaublicher Meister er ist. Also, dass Michael Triegel selbst von Zweifeln geplagt ist, welcher Künstler ist das nicht? Ich denke, ein wirklich großer Künstler zeichnet sich dadurch aus, dass er mit Zweifel immer wieder umgeht. Und Michael Triegel malt ja auch Bilder, die den Zweifel
die davon
ausdrücken.
Erzählen. Und es gibt ja so eine Stelle, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, da gibt es ja auch so eine Stelle im Film, wo seine Frau dann ins Atelier kommt und sie sagt so zweimal diesen Satz, du kriegst das immer wieder hin. Du kriegst das immer wieder hin, sagt sie so. Genau. Und aber das ist, und, aber man, es ist klar, dass er es zwischendurch nicht weiß. Und das, okay. Ja. Sie sind Filmemacher, aber Sie sind auch Produzent. Sie sind auch fürs Geldverdienen zuständig. Wie sieht das damit aus bei Triegel trifft Kranach?
Ja, bei Triegel trifft Kranach war es so, dass als mir Michael davon erzählte, 2019 war das, bei einem Abendessen bei ihm zu Hause, da wusste ich sofort, das ist die Gelegenheit, jetzt das Porträt von ihm zu machen, das ich eigentlich schon vor Jahren hätte machen wollen.
Kurze Unterbrechung, was gab es zum Abendessen?
Zum Abendessen, ich muss gestehen, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Es gab jedenfalls einen vorzüglichen italienischen Wein, ein Montepulciano, wenn ich mich nicht irre. Und aber was es genau gab, das ist zu lange her.
Gut, also das war die Gelegenheit, das haben Sie sofort verstanden.
Genau, und dann habe ich ihn sofort gefragt, ja, würdest du denn zulassen, dass ich das filmisch begleite? Und als Langzeitdokumentation, ich wusste natürlich, als er das erzählte, dass das über einen langen Zeitraum sich erstrecken wird, über mehr als 2 Jahre. Und er hat im Verlauf des Abends noch zugestimmt. Und dann haben wir relativ schnell angefangen, nur wenige Wochen später. Ich habe den großen Vorteil, dass ich mit meiner Firma zunächst in die Vorfinanzierung gehen konnte. Ich habe dann sehr schnell einen Antrag gestellt bei der Mitteldeutschen Medienförderung, ohne welche dieser Film nicht möglich gewesen wäre. Das muss man ganz klar sagen. Ohne die Förderung dieser wichtigen Filmförderinstitution würde es Triegel trifft Kranach nicht geben. Hab da einen Antrag auf Entwicklungsförderung gestellt, der dann auch bei der nächsten Vergabeausschusssitzung bewilligt wurde und konnte dann losdrehen richtig. Und dann einen Antrag auf Produktionsförderung gestellt. Bin an verschiedene Fernsehanstalten herangetreten, die aber alle zögerlich waren. Keiner wollte einsteigen als Co-Produktionspartner. Der einzige Fernsehpartner, der als Pre-Sale-Partner mit eingestiegen ist, war ausgerechnet das Schweizer Fernsehen.
Und Pre-Sale-Partner heißt?
Pre-Sale-Partner heißt, dass eine Fernsehanstalt den Film schon kauft, obwohl sie noch gar nicht wissen, wie es werden wird. Mhm. Also das zeugt von einem gewissen Vertrauen natürlich, das man hat in die Firma oder in den Produzenten oder in den Regisseur.
Ja.
Und so haben wir dann losgedreht.
Die harten Zeiten im Film- und Fernsehgeschäft, die sind offenbar zurzeit noch härter als sonst. Die Branche kämpft, ist mein Bild. Die Öffentlich-Rechtlichen produzieren weniger oder produzieren andere Sachen als früher. Die Streamer haben mit ihrem Geschäftsmodell zu kämpfen. Wie sehen Sie das? Wie ist das für Sie?
Also die Zeiten sind in der Tat deutlich, deutlich, deutlich schwerer geworden. Das Problem zunächst mal für eine Produktionsfirma wie die meine, die im Kulturbereich tätig ist. Wir machen Filme fast ausschließlich im Bereich der klassischen Musik und jetzt zunehmend eben auch im Bereich der bildenden Kunst.
Ich habe das zunehmend gehört, dass da also offenbar was angefangen hat. Kommen wir vielleicht noch drauf.
Genau. Ja. Da werden die Sendeplätze, wie Sie wissen, immer weniger, leider. Und die zur Verfügung stehenden Gelder werden auch nicht mehr, sondern werden eher beschnitten. Hinzu kommt, dass natürlich im Verlauf der letzten Jahre akkumuliert die Inflation sehr zugenommen hat. Die Herstellungskosten für Filme deutlich in die Höhe gegangen sind, aber die Beteiligungen, die öffentlich-rechtliche Sender meist über Arte dann einbringen, haben sich nicht verändert. Der internationale Markt hilft uns sehr, weil wir international präsent sind und überall auch unsere Programme hin vertreiben. Aber es ist auch im internationalen Geschäft so, dass die Kultur stark zu kämpfen hat. Und hinzu kommt in Deutschland natürlich, dass die Filmförderung, das haben sicher viele mitverfolgt, in den letzten Jahren die Novellen nicht so richtig, das Filmfördergesetz nicht so richtig vorangekommen sind. Und dass wir in Deutschland im Vergleich zum Beispiel zu Frankreich, was ja nicht umsonst der Co-Partner Deutschlands für Arte ist, eine deutlich weniger unterstützend aufgestellte Filmförderung haben. In Frankreich hat man als Produzent deutlich stärkere Unterstützung auch für Filme, die jetzt rein im Klassikmusikbereich, Konzertaufzeichnungen, Opern und so weiter sind. Also es ist eine schwierige Zeit. Ich bin aber sicher, dass man die überwinden wird. Ich bin lang genug im Geschäft, um zu wissen, dass es immer Ups und Downs gibt. Und denke, mit einem guten Team und vor allem, wenn man der Qualität die Treue hält, dann bin ich sicher, wird man auch überleben.
Nun hat es ja gerade die Entscheidung gegeben, die Kulturstaatsminister Wolfram Weimer jetzt verkündet hat, dass es diese Mindestinvestitionsquote geben soll, also Sender und Streamingdienste zu verpflichten, mindestens 8% ihres Umsatzes in europäische Produktionen zu investieren. Ist das etwas, worüber Sie sich auch freuen können?
Wenn es denn tatsächlich so kommt, ja. Zunächst sollte es ja eine freiwillige Abgabe sein, was die Streamingdienste angeht. Und jetzt müssen wir sehen, ob es wirklich so kommt. Wenn es so kommt, dann auf jeden Fall. Und dann wird natürlich die Frage sein, wie werden die Gelder verteilt? Ich sagte schon, wir haben ja in Deutschland eine Filmförderstruktur, die jetzt nicht eine sogenannte Aid-Automatik, wie es in Frankreich der Fall ist, darstellt, wo also automatisch Filmproduktionsfirmen unterstützt werden, sondern es ist immer natürlich etwas, was von Vergabeausschussgremien beurteilt wird, manchmal nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten, manchmal nach kulturellen und künstlerischen Gesichtspunkten, manchmal beides zusammen. Und da muss man sehen, wie die Gelder dann eingesetzt werden.
Bisher haben Sie, das haben Sie gesagt, über Filme, über Musikerinnen, Musiker gemacht, über Dirigenten. Da ist Ihre Firma richtig eine Marke im internationalen Musikbetrieb. Auch das haben Sie angedeutet. Ist es eigentlich so, dass Sie dann auch in Cannes sind und international verkaufen?
Beim Filmfestival, da sind wir nicht, aber es gibt die Fernsehmessen. Ja. Und natürlich gibt es in Berlin die Avant-Première, die immer aus gutem Grund zur selben Zeit wie die Berlinale stattfindet, wo sich alle internationalen öffentlich-rechtlichen und zum Teil auch private Streaming-Anbieter aus dem Klassik- und Kunstbereich treffen. Das ist eine sehr wichtige Messe immer zu Beginn des Jahres und die erlaubt natürlich auch immer so ein bisschen noch nach Finanzierungen zu suchen für Projekte, die man gerade in Entwicklung hat. Sind wir sehr viel unterwegs. Wir sind sehr viel unterwegs auch in Asien, in Japan insbesondere, viel auch in China und mit unserem Vertrieb auch sehr, sehr, sehr stark präsent in Südkorea.
Da laufen dann Ihre Produktionen dann auch?
Da laufen dann die Produktionen auch im Fernsehen. Das japanische Fernsehen, öffentlich-rechtliche Fernsehen, NHK, das größte öffentlich-rechtliche Fernsehen überhaupt, hat eine Unmenge an Klassik-Sendeplätzen. Da kann man in Deutschland nur von träumen.
Ja. Also in dem Bereich ist Ihre Firma richtig eine Marke und offenbar auch eine internationale Marke. Und nun ein Maler aber nach den ganzen Musikern. Hat das allen in Ihrem 12-Personen-Betrieb sofort eingeleuchtet? Wir machen jetzt was anderes. So geschäftlich sagt man, wir diversifizieren. Oder gibt es da auch Fragen, wieso machen wir das? Wieso gehen wir dieses Risiko ein? Wir haben so eine klare Sichtbarkeit und jetzt fangen wir mit dem Maler an.
Naja, das hat schon verschiedene Gründe. Zum einen, weil durch die Probleme, die ich ja auch ein bisschen angedeutet habe, die insgesamt in der Branche im Moment so existieren, war auch strategische Überlegung schon vor langer Zeit, dass man sich ein bisschen breiter aufstellt im Kunstbereich. Nicht nur in der Klassik, sondern eben auch in der bildenden Kunst und so weiter. Und wir haben vor Jahren schon unter der Regie von Carmen Traudes einen Kinofilm gemacht über Marie Bauermeister, die Malerin und langjährige Lebensgefährtin von Karl-Heinz Stockhausen. Und das war so ein erster Step in diese Richtung. Und ich habe seit Jahren eigentlich mit dem Gedanken gespielt, Michael Triegel mal zu fragen, ob er sich nicht von mir porträtieren lassen wolle. Weil meine Leidenschaft wiederum sind Porträts und ich sehe keinen allzu großen Unterschied zwischen einem Porträt eines Musikers und dem eines Malers. Weil was mich an einem Porträt interessiert, ist wirklich die Person kennenzulernen, dir näher zu kommen, zu sehen, wie sie arbeitet, wie sie reflektiert, welche Konflikte sie ausgesetzt ist und welche Zweifel sie umtreiben. Das ist bei Malern nicht sehr viel anders als bei Dirigenten oder bei Pianisten.
Nur, dass sie ganz andere Sachen zu filmen haben. Aber darüber, glaube ich, da haben wir noch richtig viel zu reden gleich. Ich habe jetzt hier erstmal die Aria aus den Goldberg-Variationen, von der Sie vorhin schon gesprochen haben mit Zhu Xiaomai. wo Sie gesagt haben, das klang ja bei Ihnen so, als wäre es so wie so ein Handlungsbogen, so eine klassische Erzählstruktur. So, man kommt zu dem zurück, was am Anfang war, aber man kommt sozusagen verändert zurück. So, es ist so der erzählerische Bogen. MDR Kultur trifft mit dem Regisseur, Produzenten, Geschäftsführer von Accentus Music Leipzig, mit Paul Smatschny, und wir hören jetzt eben besagte Aria. Jaumai. Und diese Aria, die dann auch am Ende im Film ist. MDR Kultur trifft mit dem Regisseur, Triegel trifft Kranach mit Paul Smatschny. Ihr Film heißt wie diese Sendung. Da kommt dieses Trifft auch vor. Jetzt haben wir also zweimal Trifft, und in Ihren Filmen treffen Sie immer wieder Menschen. Diesmal ist es der Maler Michael Triegel, davor waren es Daniel Barenboim, Ricardo Chailly, Claudio Abbado, eben auch Zhu Jiaomei, die wir eben hatten, Herbert Blomstedt. Ist dieses Treffen für Sie, ist es einfach ein Verb, oder steckt da für Sie mehr drin in diesem, jemand trifft jemand? Gibt ja auch das Substantiv, Treffen zu haben, ein Treffen zu vereinbaren. Treffen in Travers, wenn ich hier so weiter vor mich hin fabuliere. Ja. Oder Witze fangen mit trifft an. Trifft ein Arzt einen Patienten, sowas. Wie ist zunächst, es mit dem Treffen?
Ja, also für mich ist... Menschen treffen heißt ja Menschen begegnen, und treffen ist dann, wenn so eine Begegnung auch was auslöst, wenn die Chemie stimmt, ja. dann trifft man irgendwas beim anderen und der andere bei einem selbst, und das ist, so erkläre ich es mir. Für mich sind die Treffen mit Menschen interessant, wo ich was erzählt bekomme. Ich höre wahnsinnig gerne Geschichten von anderen Menschen. Und ich lasse mir die wahnsinnig gerne erzählen, und ich höre wahnsinnig gerne zu.
Mhm. Heute sind die Rollen getauscht, ja.
Heute sind die Rollen getauscht, ja. Aber normalerweise versuche ich wirklich zuzuhören, und weswegen ich auch Filme mag, wo die Porträtierten, wir reden ja gerade von Porträts, im Wesentlichen alleine sprechen und niemand sonst. Ich habe zunehmend, früher habe ich solche Filme auch gemacht, wo dann haufenweise Talking Heads noch kamen, der eine Musikkritiker, der andere Konzertmeister, der dritte Intendant, der noch irgendwas Kluges sagt über diesen und jenen Dirigenten oder Pianisten. Mittlerweile denke ich mir, das muss alles nicht sein. Wenn ich ein Porträt von jemandem mache, egal ob Pianist, Dirigent, Maler, Bildhauer, Regisseur, was auch immer, dann geht es ja darum, was diese Person von sich selbst preisgibt, wie ich sie filmisch auch erlebe, was man entdeckt in den Bewegungen, in der Mimik, in der Art und Weise, wie die Person spricht und erzählt, die Pausen, die sie macht, das interessiert mich. Und deswegen glaube ich auch, ist Dokumentarfilm etwas, was sich so zu meiner Leidenschaft entwickelt hat, weil im Dokumentarfilm man eben losgelöst von Schauspielern, von Drehbüchern, mit der Realität, mit Personen aus dem Hier und Jetzt unmittelbar zusammentrifft. Und wo man Geschichten erzählt, die jeder jeden Tag erleben könnte und die trotzdem unglaublich emotional oft sein können, berührend sein können und die manchmal vielleicht sogar stärker in Erinnerung bleiben als der tollste Plot eines Spielfilms, den man im Kino gesehen hat.
Was würde Alan Miller dazu sagen?
Alan Miller, mein großer Lehrer und Mentor, der würde wahrscheinlich sagen, ja, Paul, genau, du hast es verstanden. Jetzt langsam kommst du in die richtige Richtung. Nee, Alan Miller, ein großer amerikanischer Dokumentarfilmer, hochbetagt.
Die New York Times nennt ihn richtig America's foremost filmmaker of documentaries on classical music, also den führenden, den wichtigsten, sagt die New York Times, ja.
Genau, ich habe ihn als normalen Kinobesucher zum ersten Mal mit seiner Arbeit entdeckt in den Mitte der 80er Jahre in Regensburg, wo ich als Student lebte und habe dann, als ich angefangen habe, in der Branche zu arbeiten, versucht, sehr schnell den Kontakt zu ihm herzustellen, weil ich ihn als Regisseur für eine Produktion haben wollte. Und zwar war das ein Filmporträt über Kurt Masur. Kurt Masur war, wie sich viele vielleicht erinnern, Anfang der 90er Jahre besucht worden von einer Delegation der New Yorker Philharmoniker, die sehr begeistert waren von der Rolle, die er in der Wendezeit gespielt hatte und auch von seiner musikalischen Qualität, selbstverständlich, und die ihn fragten, ob er nicht ihr neuer Chef werden wolle. Und als er da zugestimmt hatte, hatte ich mit Alan Miller zusammen gesagt, Mensch, lass uns doch darüber einen Film machen. Ich als Producer und er als Regisseur. Und er hat da sofort zugestimmt, nachdem er selbst eine Dirigentenausbildung hatte, bevor er sich ins Filmgeschäft begab. Und von ihm habe ich das alles gelernt. Also ich habe mein Handwerk und die Art und Weise, wie man Leute porträtiert, wie man an Situationen filmisch herangeht, wie man schneidet, worauf man achtet, welchen Rhythmus man findet für die jeweilige Person, Geschichte, Situation, das habe ich alles von Alan Miller gelernt. Und ohne ihn weiß ich nicht, wo ich heute wäre.
Und wie war das mit Kurt Masur? Hat ihm das auch so unmittelbar eingeleuchtet? Also
ja,
wie Michael Triegel, als der gute Rotwein getrunken war.
Ich habe Kurt Masur zum ersten Mal besucht, 1990, Januar 90. Und ich weiß noch sehr gut, wie er mir das Gewandhaus vorgestellt hat. Ich kam damals als blutjunger, völlig grün hinter den Ohren noch, Producer aus Stuttgart angereist, mit dem Auftrag, da mal zu gucken, ob man da nicht was machen könnte, was erzählen könnte filmisch.
Und als Producer wovon?
Von? Ich war damals bei einer Produktionsfirma in Stuttgart als freiberuflicher Mitarbeiter angestellt. Mhm. Und ich war natürlich persönlich immer schon interessiert dran. Leipzig war für mich immer ein ganz spezieller Ort, der mich immer extrem angezogen hat. Mein Onkel hatte in den 20er Jahren Buchhändler bei Reclam gelernt. Er hatte mir seine ganze Bibliothek, die 9 von 10 Büchern davon mindestens in Leipzig gedruckt und erschienen waren, vermacht. Und für mich war Leipzig immer eine Faszination. Und als Student, wenn ich dann auf der Transitautobahn nach West-Berlin fuhr, habe ich mich immer wahnsinnig geärgert, dass ich nicht mal runterfahren konnte und da einen kleinen Abstecher machen konnte. Habe dann 87 zum ersten Mal durch eine Einladung die Möglichkeit gehabt, wirklich einzureisen und war dann auch in Leipzig. Wollte dann ganz naiv, wie ich damals war, bin ich zum Gewandhaus und wollte mir eine Karte kaufen fürs Konzert und wurde natürlich dann mit ganz komischem Blick abgewiesen. Wie kann man da drauf kommen, für ein Konzert am selben Abend eine Karte zu bekommen? Das wäre schon Monate voraus ausverkauft. Ja,
also das war. Konnten Sie auch mit dem Hartgeld, was Sie in der Tasche hatten, mit der D-Mark, konnten Sie auch nichts machen?
Konnte ich auch nichts machen.
Die waren unbestechlich an der Kasse im Gewandhaus.
Die waren unbestechlich, beziehungsweise ich habe es gar nicht versucht, sie zu bestechen. Vielleicht hätte ich es versuchen sollen, ja. Aber ich hatte das Gewandhaus schon ein paar Jahre vorher
Und dann macht ihn da Kurt Masur die Tür auf, also beziehungsweise jemand macht zu dem Büro von Kurt Masur Ihnen wahrscheinlich die Tür auf und er sitzt da.
Genau, und da hatte ich mit ihm dann auch, das hat auch sehr, sehr gut funktioniert, muss ich sagen, weil ich habe ihm erzählt, er hatte nun schlesische Wurzeln, wie man weiß, und ich habe ihm davon erzählt, er auch, ich wusste das auch, und ich habe ihm von den schlesischen Wurzeln meiner Familie erzählt, von meinem Vater, der aus Oberschlesien stammt. Und da waren wir uns irgendwie gleich im Gespräch relativ nah. Und dann habe ich ihm erzählt, dass ich ihn als Teenager zum ersten Mal in einem Konzert in Regensburg erlebt habe. Das weiß ich noch wie heute. Das war so ein ganz besonderes Erlebnis. Das war ein Konzert 1975 oder 76. Da hat mich mein Vater, ich muss schon fast sagen, hingeschleppt. Ich wollte nämlich nicht, weil ich zu der Zeit nur Deep Purple und so weiter hörte und sonst nichts. Und
also da kam unter Ihre langen Haare kam wenig klassische Musik zu dem Zeitpunkt?
Es kam sehr viel, fast zu viel klassische Musik an meine Ohren, weil meine Eltern beide Musiker waren, Kirchenmusiker und Musiklehrer, und im Haus ununterbrochen musiziert wurde. Es gab Unterricht, es wurde gesungen, es wurde Streichquartett gespielt. Es war von früh bis abends war Musik zu hören und ich konnte es nicht mehr ertragen.
Aber die waren so ein bisschen genervt, wenn sie dann irgendwie Sex Pistols aufgelegt haben.
Genau, und dann, ich habe dann auch mit meinem ersten selbstverdienten Geld mir eine E-Gitarre gekauft. Aber mein Vater verstand damit ganz gut umzugehen und hat dann mich mit vielen Tricks dazu bewegt, zu dem Konzert mitzukommen. Ins Auditorium Maximum in der Universität in Regensburg. Gewandhausorchester Kurt Masur. Vierte Brahms, vierte Schumann und noch die Oberon-Ouvertüre als Zugabe und vorneweg mit Peter Rösel das erste Mendelssohn-Klavierkonzert.
Wie kann das sein, dass Sie das ganze Programm so genau noch wissen?
Ich wusste noch die vierte Brahms und ich wusste auch noch, was Schumann war, nicht mehr welche Symphonie, aber ich habe mich neulich mal beim Archivar des Gewandhausorchesters
erkundigt. Das beruhigt mich jetzt ein bisschen. Also wenn ich jetzt Kurt Masur wäre in dem Gespräch, würde ich sagen, oh oh, der Junge, so wenn er das alles noch so genau weiß, also es hätte mich wahrscheinlich erst in meiner Kurt Masur-Rolle doch ziemlich beeindruckt und eingenommen. Lassen Sie uns noch ein bisschen auf Ihr Handwerk gucken. Also abgesehen von den Porträts, Sie filmen auch Opernproduktionen mit Ihrer Firma regelmäßig, zum Beispiel für die Oper Zürich. Sie zeichnen Orchester auf und ich stelle mir vor, das ist ein ganz eigenes Handwerk, auch ein Orchester aufzuzeichnen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll zu fragen. Also nehmen wir zum Beispiel das Orchester Luzern Festival, Rachmaninow, Ricardo Chailly, der junge Alexander Malofejew am Klavier, der pianistische Feuerwerker. Was gibt es da speziell zu können, damit das wirklich auch im Fernsehen oder auch wo auch immer ihre Produktionen laufen, am Laptop interessant ist für eine Stunde ein Orchester?
Zunächst mal brauchen Sie eine Regisseurin oder einen Regisseur, der oder die wirklich weiß, Musik bildlich aufzulösen, sprich eine Partitur so einzurichten, wie man in unserer Branche sagt, dass man weiß, was mache ich an einer bestimmten Stelle der Musik, wohin schneide ich? Schneide ich auf die Finger groß in der Griffhand des Konzertmeisters, mache ich eine Einstellung, Profil in die Holzbläsergruppe hinein und so weiter. Also der Versuch, bildlich zu übersetzen mit Einstellungen auf bestimmte, gerade spielende Musiker oder Gruppen von Musikern, die in etwa die Partitur auch abbilden und dem Zuhörer und Zuschauer in dem Fall ein bisschen mehr vielleicht noch verstehen lassen von der Partitur, als er nur verstehen würde, wenn er nur hört. Weil natürlich auch diese vorsichtigen Fingerzeige, hier ist jetzt das Solo der ersten Violine, da wird es übernommen von der Oboe, dann kommt der Einsatz der Pauke und hier der Streicher, der Tiefenstreicher und ergänzt von den Hohen und so weiter. Dass diese ganze Dramaturgie eines Stückes so aufzulösen, dass man idealerweise als Zuschauer im besten Fall gar nicht mehr merkt, dass man nicht selber guckt im Konzertsaal sitzend, wo das Auge ja auch hin und her wandert von dem letzten Pult der zweiten Violine zum Pauker, der sich gerade vorbereitet für seinen nächsten Einsatz und körperlich spannt, oder zu dem anderen Musiker, der nach seinem Solo sich entspannt. Na, da ist man ja permanent am Gucken.
Bis hin zu den Kollegen, die mal rausgehen zwischendurch.
Bis hin zu den Kollegen, die mal rausgehen und vielleicht Bühnenmusik spielen und so weiter. Klar, all diese Geschichten aufzulösen, so aufzulösen, dass man als Zuschauer im Idealfall das gar nicht mehr merkt, dass hier eine Regie am Machen ist, sondern dass man vielleicht sogar das Gefühl hat, man wäre im Saal und wäre unmittelbar dabei. Für mich ist sehr wichtig, dass so Kameraeinstellungen immer so auf Eyeline sind, also auf Augenhöhe, nicht von oben runter oder von unten nach oben gefilmt, sondern dass man das Gefühl hat, man könnte da auch sitzen, im Parkett ungefähr auf der Höhe der Holzbläser, oder man könnte auf die Tasten des Flügels gucken, während der Pianist seine Kadenz spielt und so weiter.
So verliert man also nicht nur die Aura des Unmittelbaren, die man eben nicht mehr hat, wenn man eben eine Produktion sieht, die also in irgendeiner Form eine digitale Konserve ist, sondern an ihrer Beschreibung, man gewinnt.
Im Idealfall ja. Da müssen viele Sachen zusammenkommen. Es muss eine fantastische musikalische Darbietung sein. Das hilft ja nichts, wenn Sie die tollste Kameraeinstellung und das fantastische Licht haben und besten Ton in der Qualität, in der rein technischen Qualität und eine wunderbare Regie. Hilft alles
das
nichts,
wenn die Musik... Das setzen wir jetzt mal raus bei Ricardo Chailly und Luzern Festival Orchestra.
Das setzt man voraus, ja. Natürlich. Aber trotzdem gibt es natürlich so die Höhepunkte, wo dann alles... passt und wo man wirklich das Gefühl hat, wenn man manchmal im Konzert ist, man hat jetzt ein ganz besonderes Konzert erlebt, das einem dann auch vielleicht in 10, 20 Jahren noch in Erinnerung geblieben ist. Und wenn man das Glück hat, solche Momente zu erwischen, ich denke an eines für mich der allerwichtigsten in meiner ganzen Laufbahn, war zum Beispiel Mahler 9. mit Claudio Abbado und Luzern Festival Orchester, oder das allerletzte Konzert mit Claudio Abbado, das er überhaupt dirigierte und das wir aufgezeichnet haben in Luzern, bevor er dann ein halbes Jahr später leider verstarb. Das sind so Momente, wo man weiß, da hat man jetzt was festgehalten, das unwiederbringlich ist. Und dass man in dieser Form dann auch im Schnitt nachher im Studio natürlich in der Unmittelbarkeit vielleicht noch ein bisschen unterstreichen will, weil man auch natürlich im Idealfall versucht, die Reaktion des Publikums im Applaus so abzubilden, dass man ein Gefühl kriegt, man wäre da jetzt auch drin und würde mit applaudieren.
Wie ist das dagegen bei den Dreharbeiten für Trigel trifft Cranach gelaufen? Das wirkt ja so, als wären Sie mit Michael Trigel die ganze Zeit oder viel allein gewesen. Also statt des Apparats, den Sie brauchen für das Orchester, ist es ja, wirkt der Film ja sehr vertraulich, sehr intim.
Ja, es waren auch sehr, sehr intime Dreharbeiten, muss ich sagen. Ich glaube, für Michael Trigel, der natürlich eigentlich normalerweise ein Arbeitsleben führt, wo er völlig mit sich und der Leinwand, der Platte, der alleine ist. Für ihn war es natürlich eine viel größere Herausforderung, als es für uns das war. Wir haben uns bemüht, das Team immer so klein wie möglich zu halten. Meist waren wir nur zu dritt, manchmal zu viert. Also ich, der Kameramann, der Tonmann und dann noch ein Fotograf dabei, der oftmals dann auch noch die zweite Kamera gemacht hat. Und manchmal eben, wie gesagt, nur zu dritt. Und es hat sich, ich arbeite mit Kollegen, die verstehen, sehr vorsichtig im Umgang mit Künstlern zu sein, die wissen, wie man Abstand wahrt und trotzdem relativ nahe kommt, aber die nie eine bestimmte Schwelle überschreiten würden, die nie zu nahe kommen. Und ich glaube, diese Balance zu halten, das ist die Herausforderung bei solchen Drehs. Allemal, wenn man es mit Künstlern zu tun hat, die normalerweise nur für sich allein arbeiten. Das ist der Unterschied zu einem Dirigenten. Ein Dirigent arbeitet mit einem großen Orchester mit 80 Leuten, wenn nicht noch mehr, manchmal noch mit Chor und Sängern auf der Bühne. Und ein Künstler wie Michael Trigel arbeitet ganz für sich allein. Ich, wenn ich als Regisseur oder als Produzent arbeite, da arbeite ich auch mit einem Team. Man ist immer aufgehoben, ist immer umgeben von mehreren Leuten. Man kann immer mal zwischendurch auch Verantwortung vielleicht abgeben. Und das kann jemand wie ein Michael Trigel nicht.
Manchmal bringt er seinen Hund mit.
Manchmal brachte er seinen Hund mit, der mittlerweile leider nicht mehr lebt, aber der war immer ein treuer Begleiter, eigentlich täglicher Begleiter in seinem Atelier. Ja.
So ein Windhund.
Ne? Genau.
Also das ist wie ein größeres, also kein italienisches Windspiel, nee, sondern...
Ich kenne mich da jetzt auch nicht genau aus, muss ich gestehen, aber es war ein sehr eleganter, unglaublich toller, das war ein ganz, ganz, ganz fantastisches Tier.
Genau, der sah eigentlich aus, als wäre er irgendwie von einem Renaissance-Bild.
Genau, ja. Er sah aus,
wie wenn er von der spielt im Film auch gar nicht so eine große Rolle, sondern eigentlich ist Michael Trigel wirklich ganz viel allein, und andererseits ist ja klar, dass er es jemandem sagt, was er da gerade sagt, seine Gedanken. Und wenn ich das kritisch anschaue, dann ist da aber auch keiner, der widerspricht. Also er kann sich, ich sag mal jetzt nicht so vorsichtig, wie Sie das eben formuliert haben, so man muss mit Künstlern vorsichtig sein, jetzt bin ich mit Ihnen nicht so vorsichtig. Er kann sich verbreiten, er kann die Welt erklären und keiner widerspricht.
Ja, sicher ist ja die Aufgabe eines Porträts, denke ich, dass man in ein Porträt alles reinpackt. Wenn es jetzt eine Doktorarbeit wäre über Michael Triegel, eine wissenschaftliche, die würde anders rangehen an so etwas. Mir war dran gelegen, dass ich ihn porträtiere, so wie ich ihn erlebe, so wie er auf mich wirkte in dieser langen, langen Drehzeit. Und da war in erster Linie die Gedanken und die Arbeit, die Technik und die Gedanken, die manchmal sich dann formulierten in monologischen Szenen während des Arbeitens am Bild. Und das fand ich das Spannende. Und mein Versuch ist immer, der Person nahe zu kommen und nicht jetzt eine Person kritisch zu hinterfragen. Wenn ich eine Person kritisch hinterfragen würde, dann würde ich, oder sehr kritisch einer Person gegenüberstünde, dann hätte ich vermutlich auch gar nicht das Interesse, sie zu porträtieren. Ein Interesse, jemanden zu porträtieren, setzt schon mal voraus, dass man eine gewisse, wie soll ich sagen, Faszination auch ausgeht von einer Person und dass man die versuchen will zu erklären. Also für mich sind das die wesentlichen Bestandteile. Ich glaube, wäre ich jetzt ein Journalist und würde eine Kritik schreiben über eine Ausstellungseröffnung oder für ein Printmedium ein Porträt eines Künstlers schreiben, dann würde es sicher was völlig anderes sein. Aber das bin ich nicht. Also ich gehe filmisch ran, ich denke auch, ich wähle Bilder aus am Schneidetisch, die vielleicht auch manchmal einen kritischen Blick zulassen, wo man sich auch auffordert, wo man den Zuschauer auch auffordert, sich sein eigenes Bild zu machen, im wahrsten Sinne des Wortes, und seine eigenen Gedanken sich zu machen. Es muss nicht alles ausformuliert sein.
Mhm. Und ich stutze so ein bisschen, weil ich nämlich denke, dass das eben auch die, wenn man sich gegenseitig herausfordert, passiert etwas, was wie eben auch so ein Erzählbogen ist, dass man also in der gegenseitigen Herausforderung sich unter Umständen noch näher kommt.
Ja,
weil man eben auch mal Dinge miteinander auszutragen hat. Also, aber das ist
vielleicht auch durchaus passiert.
Ja.
Ist auch durchaus passiert. Also das ist ja natürlich in dieser gegenseitigen Auseinandersetzung oder Reibung nicht im Film abgebildet, aber das Ergebnis, dann was er erzählt. Ich schneide ja nicht meine Fragen in den Film mit rein. Nicht? Der Film ist ja für mich wie ein langer Monolog mit wenigen dialogischen Szenen, die eher erklärenden und erzählerischen Charakter haben. Nicht am Anfang mit Herrn Dr. Kunde, dem Stiftsdirektor von den Hamburger Domstiftern, dann später mit dem Frank Zöllner, wo der Konflikt mit ICOMAS erzählt wird. Diese kleinen dialogischen, dokumentarischen Szenen haben nur den Zweck, so bestimmte Umstände zu erzählen. Und dann konzentriert sich der Film auf die Persönlichkeit, auf den Künstler, auf seine Gedankenwelt, auf seine Technik und auf das, was ihm beim Arbeiten durch den Kopf geht. Mehr als 90% sind das gesprochene Wort, das man hört, während dem Malprozess gesprochen worden und aufgenommen worden.
Das ist genau, nicht in einem klassischen Interview. Wir haben nicht über diesen Film geredet und wir haben nicht über Ihre Arbeit und Ihre Herangehensweise geredet, wenn wir nicht über sein Handwerk geredet haben, weil das ist ja, also neben dem, was er sagt, ist ja für mein Empfinden der Star in diesem Film, ist ja diese unglaubliche Handwerklichkeit. Dafür haben Sie ja Bilder gefunden. Und ich stelle mir aber vor, dass das etwas ist, was Sie sich auch wirklich überlegt haben. Also im Prozess, dass Sie da mit der Kamera dabei waren, dass Sie gemerkt haben, dafür muss ich eine Form finden, dass man das wirklich in dieser Eindringlichkeit tatsächlich sieht und dass man dann eben auch sieht, wie so eine Palette aussieht, wie eine Landschaft, und dass Sie sich eben Zeit lassen damit, oder dass man auch immer wieder sieht, wie er dieser rechte Daumen da, ja, dann geht er immer so ein Stückchen weg vom Bild, dann geht er wieder hin und dann ist er da mit seinem rechten Daumen, wischt er da so, und man sagt irgendwie, oh Gott, die alten Meister nicht anfassen, dann wischt er da mit seinem Daumen immer drauf rum.
Ja, Zeit lassen ist ein gutes Stichwort. Also das war mir von Anfang an wichtig. Ich wollte einen Film machen, der ganz, ja, nicht ganz langsam, aber der nicht gehetzt ist. Ich wollte ein langsamer Schnitttempo, ich wollte Kameraeinstellungen haben, die wirklich schön kadriert, lange stehen können und die eine fotografische Qualität haben und die erlauben, in einer langen Einstellung auch mal zu sehen, wie innerhalb von wenigen Sekunden, manchmal durch dieses Wischen, wie Sie es gerade erklärt haben, in Verbindung mit der Farbe, dem Pinsel, mit etwas, woran er schabt und so weiter, ein Apfel entsteht.
Oder, das ist so verblüffend,
dass man Bart und
so weiter. Also diese Hand, die irgendwie auch nie zittert, so, dass die in der Lage ist, so eine Linie zu machen und dann noch eine Linie und dann wird das so plastisch. Das ist
genau.
Ja.
Und das wird dann, darauf wollte ich hinaus und das ist, wenn das gelungen ist, dann bin ich sehr glücklich. Also das war für mich einer der wichtigsten Punkte bei der ganzen Herangehensweise.
Das war MDR Kultur trifft in der Redaktion von Angelika Zapf. Ich bin Carsten Tesch. MDR Kultur trifft mit dem glücklichen Paul Smatschny.
Vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut.
Nächste Woche ist Holger Lemme da. Holger Lemme ist seit Oktober der kaufmännische Geschäftsführer vom Zukunftszentrum für Deutsche Einheit in Halle. Das soll 2030 aufmachen, soll aber jetzt bald schon Veranstaltungen machen.
Alle unsere Gespräche finden Sie auf mdrkultur.de. Und in der ARD Audiothek.